온다.
기온다. 온다.
온다.
기온다.
온다.
기온다.
스티멘 aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und herzlich willkommen zum Onda Info 365. Diese Sendung steht ganz im Zeichen der angespannten Menschenrechtslage in Mexiko. Am 26. September jährte sich zum ersten Mal das Massaker von Iguala. Dort wurden Studenten des Lehrerseminars aus Ayotzinapa von Polizisten und Kriminellen angegriffen. 6 Menschen starben sofort, 43 Lehramtsanwärter wurden verschleppt und sind bis heute verschwunden. Onda Info sprach mit dem Journalisten und Mexiko-Experten Wolf-Dieter Vogel über seine Einschätzung zur Situation in Mexiko, ein Jahr nach Ayotzinapa. In dem neuen Buch Terror Zones geht es ebenfalls unter anderem um die Vorkommnisse in Iguala vor einem Jahr. Darüber hinaus beschäftigen sich die Aufsätze der Anthologie mit den Dynamiken extremer Gewalt, dem Umgang mit Verschwindenlassen und der Erinnerungskultur. Ein Kapitel gibt einen Einblick darin, wie Journalisten und Journalistinnen über extreme Gewalt berichten und wie sich das auf sie persönlich auswirkt. Verschwinden lassen ist in Mexiko eine gängige Praxis, um politische Gegner mundtot zu machen. Jorge Galvez betreut La Casa de la Memoria Indómita. Das Haus der unbeugsamen Erinnerung ist ein Museum über die Verschwundenen des sogenannten Schmutzigen Krieges in Mexiko und dokumentiert den Kampf ihrer Angehörigen für Wahrheit und Gerechtigkeit. Markus Plate hat mit Jorge Galvez gesprochen. Bei den Angriffen auf die Studenten aus Ayotzinapa wurden unter anderem auch Gewehre der deutschen Waffenschmiede Heckler und Koch eingesetzt. Diese hätten dort gar nicht sein dürfen, da diese Waffen explizit nicht nach Guerrero exportiert werden dürfen. Die Stuttgarter Staatsanwaltschaft ermittelt deswegen seit 2010. Recherchen des ARD-Weltspiegels ergaben, dass offensichtlich auch der Pistolenbauer Sig Sauer aus Eckernförde illegal Waffen nach Mexiko geliefert hat. Nun haben der Friedensaktivist Jürgen Gresslin und der Rechtsanwalt Holger Rothbauer auch gegen den Eckernförder-Waffenhersteller Anzeige erstattet. Dazu haben wir eine Nota für euch. Zwischen diesen ganzen Beiträgen hört ihr Musik und Statements aus dem nagelneuen Kurzfilm A un año de Ayotzinapa, den wir euch hiermit wärmstens empfehlen. Ihr findet das engagierte spanischsprachige Filmchen von Alex Noppel bei Vimeo. Viel Spaß beim Hören wünschen wir vom Onda Info.
Ayotzinapa abrió los ojos del mundo a la realidad mexicana, a la represión permanente de la protesta, a la persecución cotidiana de periodistas y activistas y a la tragedia muda de las fosas comunes.
Am 16. Dezember 2010 erschießt ein Auftragskiller des mexikanischen Drogenkartells Los Zetas vor dem Gouverneurspalast in Chihuahua-Stadt die Frauenrechtlerin Marisela Escobedo. Ihr Mörder wird 2 Jahre später verhaftet und wegen mehrfachen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Im Prozess gesteht er, die Morde an Marisela Escobedo und 11 weiteren Menschen mit einer 9mm-Pistole des Eckernförderherstellers Sig Sauer begangen zu haben. Dies geht aus Recherchen des ARD-Weltspiegels hervor, der sich in seinem Bericht auf die jetzt freigegebenen Gerichtsakten zum Mordfall Escobedo beruft. Nach Ankündigung der Ausstrahlung des Berichtes im Weltspiegel erstatteten der Friedensaktivist Jürgen Gresslin und der Rechtsanwalt Holger Rothbauer bei der Kieler Staatsanwaltschaft Anzeige gegen Sig Sauer. Sie werfen dem Pistolenhersteller vor, die Waffe illegal exportiert und damit gegen das Außenwirtschaftsgesetz verstoßen zu haben. Das Unternehmen erklärte, die Pistole sei von der Sig Sauer Incorporated in den USA produziert und verkauft worden. Deshalb hätte der Export auch nicht in Deutschland genehmigt werden müssen. Da die Firma in den USA jedoch eine 100%ige Tochter des Eckernförderunternehmens ist, dürfte das nicht zutreffend sein. Wie das Bundesausfuhramt bestätigte, ist eine Ausfuhrgenehmigung dann erforderlich, wenn zuvor Technologie von Deutschland in die USA exportiert worden wäre. Das hält Rechtsanwalt Rothbauer allerdings für sehr wahrscheinlich. Sig Sauer befindet sich schon länger im Visier der Justiz. Aufgrund einer früheren Anzeige von Rothbauer an Gresslin ermittelt die Kieler Staatsanwaltschaft bereits wegen sogenannter Umgehungsausfuhr gegen den Waffenhersteller. Der Eckernförder Pistolenbauer soll Zehntausende in Deutschland hergestellte Pistolen über die USA in das Bürgerkriegsland Kolumbien geliefert haben. Die dafür erforderliche Genehmigung habe nicht vorgelegen, wird dem Unternehmen vorgeworfen. Auf Anfrage des grünen Bundestagsabgeordneten Hans-Christian Ströbele bestätigte das Bundeswirtschaftsministerium, dass SICK Sauer seit dem Jahr 2000 keine Genehmigung für die Ausfuhr von Pistolen oder anderen Waffen erteilt worden sei. Bereits im April 2010 haben Kresslin und Rothbauer Anzeige gegen die Oberndorfer Waffenschmiede Heckler & Koch erstattet. Das Unternehmen soll illegalerweise Sturmgewehre vom Typ G36 in mexikanische Unruheprovinzen geliefert haben. Mehrere Bundesstaaten waren explizit von der Ausfuhrgenehmigung ausgeschlossen worden. Einer der ausgeschlossenen Bundesstaaten ist Chihuahua, in dessen Hauptstadt Marisela Escobedo ermordet wurde.
Y todos los 70s fueron años de desaparición forzada de personas. En todo el país hay un patrón de desaparición. Y el patrón es más con las características de quien era desaparecido. Diseminado toda la guerrilla, tanto rural como urbano. Después en los 90 será el terrorismo. Y ahorita, a partir del 2000, es la lucha y la guerra contra el narcotráfico. Lo mismo que están diciendo ahorita es lo mismo que nos dijeron a nosotros hace 30 años. Históricamente hay varios patrones. O sea, hay que eliminar al hijo porque es el joven el que tiene la capacidad de empuñar armas y combatir por un cambio a la víctima y al familiar. Al vecino también, porque ningún vecino va a querer estar en esa condición. A sus compañeros. Entonces también afecta al correligionario, a la gente que está organizada de alguna manera. Entonces, el delito de la detención de desaparición no solamente es contra la víctima, sino que contra toda la sociedad en su conjunto, porque nadie va a querer estar detenido desaparecido. El caso de Ayotzinapa y en especial esa normal, son normales que se construyeron producto de una revolución que tuvo más de 1,000,000 de muertos, y entonces una de las conquistas era la educación en el campo, de ser independientes, de ser autónomos, de que se respeten sus derechos. Entonces la normal está en ese ambiente, pero también son campesinos, es gente pobre. Y es gente educada, tiene muchos ejes de educación anormal, el eje político, el educativo, el deportivo, el de producción. Y no quieren, precisamente el gobierno, de que eso prolifere en el país. Tener campesinos educados van en contra de sus planes.
Ayotzinapa, un fall von vielen, Etwa 20.000 Menschen sind in den letzten 10 Jahren verschwunden. Aber es ist einer der wenigen Fälle, die nicht unter den Teppich gekehrt werden konnten, dank landesweiter Proteste, denen sich immer größere Teile der Zivilgesellschaft angeschlossen haben, dank großer internationaler Anteilnahme. Vor allem aber dank der Angehörigen, die Mexikos Regierung ein Jahr lang unter Druck gesetzt haben.
Pero no contaban que la crisis que no pueden ellos controlar es la crisis que han hecho los papás de esos 43.
Estos estudiantes y los papás generaron una crisis que no puede controlar el gobierno mexicano. Estos estudiantes de Ayotzinapa, en 2 días ya estaban organizados y ya sabían cómo es una voz unísona. Lo único que piden es la verdad. Entréguenos a nuestros hijos. Si no, digan ustedes qué hicieron.
Pero a usted, con ustedes no confiamos, por eso está aquí el grupo de interdisciplinario de expertos.
Die Kommission hat im September auf massive Ungereimtheiten in den Ermittlungsergebnissen der mexikanischen Staatsanwaltschaft hingewiesen. Die angebliche Verbrennung der Studenten auf einer Müllkippe sei physikalisch unmöglich. Und auch an der Theorie eines lokalen Verbrechens haben die internationalen ExpertInnen große Zweifel. Die Studenten seien schon seit dem Nachmittag von der Bundespolizei und der Armee observiert worden, Beweise seien unterschlagen worden. Insbesondere die Anträge der Experten, mit dem in der Nähe stationierten Armeebataillon 27 zu sprechen, seien abgelehnt worden. Und gerade die Armee hätte nicht nur nach Ansicht von Jorge Gálvez einige Fragen zu beantworten.
Y en la noche de Iguala hubo 3 eventos violentos.
A los estudiantes. El primero fueron disparos al aire y al autobús. En todo el país y lo hace a través del ejército, en el caso mexicano, del ejército, de la marina y de la policía federal, que ellos se mueven en todo el país. Pero siempre ha habido un mando único. El comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República, en este caso Peña Nieto. Es los agentes del Estado los que detienen y al mismo tiempo niegan que detuvieron a una persona.
Eso ya constituye la desaparición forzada de personas. La negativa es ya el crimen, un crimen de lesa humanidad. Continuamos por acá. Nos han querido amargar la vida y no han podido.
La esperanza no está en ellos, en el gobierno, sino en el pueblo mexicano, y que ha cambiado como adversario. Por eso anda el ejército en la calle, no anda persiguiendo el crimen organizado. Es porque se le salió de control la población.
Entonces tenemos esperanza nada más en el pueblo mexicano. En ellos, no.
Titel des Buches ist Terror Zones, Gewalt und Gegenwehr in Lateinamerika. Im Zentrum steht Ayotzinapa. Nicht, dass dieser Ort im Bundesstaat Guerrero mit dem Verschwinden der 43 Studenten und der 6 Erschossenen grausamer ist als viele andere Orte. Doch rückt hier ein Stück Alltag plötzlich ins Rampenlicht der internationalen Presse. Die Schlagzeilen gingen um die ganze Welt. Schwere Menschenrechtsverbrechen wurden sichtbar. Die Herausgeberinnen Anne Hufschmidt, Wolf-Dieter Vogel, Nana Neithus und Michael Krämer präsentieren auf 250 Seiten eine Aufsatzsammlung rund um die Terror-Zones, Dynamiken extremer Gewalt, dem Umgang mit Verschwindenlassen und der Erinnerung. aber auch Strategien der Gegenwehr und des Überlebens. Berichtet wird aus Mexiko, Kolumbien und El Salvador. 23 Autorinnen aus Deutschland und Lateinamerika beleuchten die Strukturen der Gewalt aus juristischer, politischer und soziokultureller Perspektive. Drei Kapitel widmen sich der Frage, wie können Menschen von dieser Gewalt berichten? Porträtiert werden drei Journalistinnen: Marcela Torati aus Mexiko, Oscar Martinez aus El Salvador und Gina Morella aus Kolumbien. Gina Morella lebt und berichtet aus Kolumbien. Sie brachte das Buch La Ruta del Despojo heraus. Dieses gewann für den investigativen Journalismus mehrere Preise. Einer der Zeugen, von denen sie schreibt, wurde ermordet. Morddrohungen sowie permanente Traumaarbeit gehören zum Alltag. Sie sagt, es ist möglich, unter unmöglichen Bedingungen Journalismus zu machen. Später stellt das Leben dir dann die Rechnung. Man kann nicht immer weiter ansammeln. Irgendwann ist man voll. In Mexiko sind seit 2007 25.000 Menschen verschwunden. In Argentinien beschäftigen sich Expertinnengruppen seit vielen Jahren mit der Aufarbeitung und den Möglichkeiten, Überreste von Verschwundenen, meist noch aus Zeiten der Militärdiktatur, zu identifizieren. Anne Hufschmidt wirft einen Blick nach Buenos Aires. Dort können die mexikanischen Angehörigenverbände und Juristinnen von den Erfahrungen der forensischen Anthropologen lernen. Mithilfe von DNA-Analysen ist es inzwischen möglich, die Überreste von Knochen auch noch aus Zeiten der Militärdiktaturen in den 70er Jahren zu identifizieren. Das argentinische Team ist spezialisiert darauf, Methoden aus archäologischen Ausgrabungen, Knochenanalyse und Sozialforschung zu kombinieren, um nach Verschwundenen zu suchen. Im Mittelpunkt der Forschung stehen die Familiares, die Angehörigen. Darüber, was es für Möglichkeiten gibt, mit den Verbrechen vom Ayotzinapa vor internationale Gerichtshöfe zu ziehen, berichtet Wolfgang Kalek, Generalsekretär des European Center for Constitutional and Human Rights, mit einem Interview.
Mexiko ist jetzt durch das Massaker von Ayotzinapa ganz schön in die Defensive geraten, auch wenn eingeweihte Mexiko-Beobachter das ähnliche Ereignisse sicherlich auch für die letzten Jahre irgendwie mal feststellen konnten, ist das etwas, was die Weltöffentlichkeit aufgeschreckt hat. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass Initiativen der mexikanischen Menschenrechtsbewegung zusammen mit internationalen Netzwerken im Moment auf offene Ohren stoßen in Den Haag. Man muss natürlich dann wissen, was man will. Also man will ja keine Dorfbürgermeister vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag sehen, sondern man will dort irgendwie Polizei oder Armeegeneräle sehen. Man will dort Provinzgouverneure oder eben Regierungsmitglieder sehen, also die höchsten Verantwortlichen. Und da muss man halt einiges für tun. Und ich sag mal, eine gewisse, man muss Vorermittlungen führen, man muss sinnvoll begründen, warum denen das vorzuwerfen ist. Die höchsten Vorgesetzten, militärische wie zivile Vorgesetzte, man muss denen nachweisen, dass sie Kommandogewalt hatten, dass die wussten, was da passiert ist und dass sie es hätten verhindern können. Ja, und das kann man halt überall dort sagen, wo halt länger andauernd strukturell, systematisch bestimmte Menschenrechtsverletzungen vorgekommen sind, die man als Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit bezeichnen kann.
Die Gewehre, mit denen in der Todesnacht in Iguala geschossen wurde, stammen von der Firma Heckler & Koch aus Deutschland. Wie diese Waffen genau nach Guerrero kamen, dieser Frage widmet sich Journalist Wolf-Dieter Vogel im letzten Kapitel des Buches. Erschienen ist das Buch bei Assoziation A im August 2015 und kostet 18 Euro. Es lohnt sich.
So, und jetzt sprechen wir noch kurz mit Wolf-Dieter Vogel, der das Buch Terror Zones mit herausgegeben hat. Ein Jahr nach Ayotzinapa, was ist durch dieses Verschwindenlassen passiert?
Naja, der Fall hat auf jeden Fall auch international sichtbar gemacht, was in Mexiko seit Jahr und Tag stattfindet, nämlich das Verschwinden von Menschen, der Fall war halt so extrem, wenn man so will, schwarz-weiß, auch hier die rebellischen Jugendlichen da, die Mafia zusammen mit der Polizei. Dieses Panorama, das war so deutlich, dass es international die Verhältnisse in Mexiko bekannt gemacht hat. Es hat in Mexiko selbst erstmal zu einer wahnsinnigen Mobilisierung geführt. Es sind sehr viele Menschen auf die Straße gegangen. Das ist dann wieder abgeebbt, wie das bei Bewegungen eben so ist. Trotzdem gab es doch eine Kontinuität. Die Leute in Ayotzinapa selbst, die Studenten, aber auch Menschenrechtsorganisationen sind sehr, sehr konsequent dran geblieben im Land. Auch international hat es Mobilisierungen gegeben und international hat es aufgrund des schlechten Bildes, das Mexiko da abgegeben hat, das die mexikanische Regierung abgegeben hat, doch auch auf diplomatischer Ebene zumindest für Verstimmungen gesorgt. Das alles hat immerhin dazu geführt, dass der mexikanische Präsident Enrique Peña Nieto jetzt gesagt hat, wir werden weiter ermitteln. Die Version, die wir selber einstmal als historische Wahrheit behauptet haben, scheint so nicht zu stimmen. Das ist ja ein Ausdruck davon, dass die Regierung völlig schwächelt. Also das ist gleichzeitig ein Ausdruck des Erfolges dieser Bewegung vor Ort und auch der internationalen Mobilisierung. Das muss man ganz klar sagen. Also vor einem halben Jahr hat der Generalstaatsanwalt gesagt, diese 43 jungen Männer sind in Cocula auf einem Müllplatz nahe Iguala verbrannt worden. Dafür gibt es Beweise, dafür haben wir Zeugenaussagen, das ist die historische Wahrheit. Heute sagt der Präsident ein halbes Jahr später, wir wissen nicht, wie die Leute, was mit den Leuten überhaupt passiert ist und beginnen wieder neu zu ermitteln.
Ist das glaubwürdig, dass die Regierung Peña Nieto wirklich neu ermittelt?
Dass Peña Nieto oder beziehungsweise die Regierung neu ermittelt. Mhm. Ich denke, der wesentliche Druck kam zustande aufgrund dieser Expertengruppe, die von der Interamerikanischen Menschenrechtskommission ins Leben gerufen wurde und die ganz klar gesagt hat, die Arbeit der Staatsanwaltschaft taugt rein gar nichts. Das ist das Fazit. Ob sie glaubwürdig ist, also die Ankündigung glaubwürdig ist, ist eine andere Frage.
Was würdest du für eine Bilanz ziehen, ein Jahr nach Ayotzinapa? Wo siehst du Mexiko heute? Und wo siehst du die sozialen Bewegungen? Hat sich durch Ayotzinapa vielleicht was Positives verändert?
Nein, also wenn man so sieht, die reale Situation in Mexiko hat sich leider überhaupt nicht verbessert. Das ist bekannt geworden, dass in Tlatlaya in einem anderen Ort Militärs 20 Leute hingerichtet haben. Es ist bekannt geworden, oder wir wissen, dass in Mexiko-Stadt ein Journalist, eine Menschenrechtsverteidigerin und mehrere andere, drei andere Personen um sie rum einfach mitten in der Stadt ermordet wurden in ihrer Wohnung, was ein sehr harter Schlag ist. Mexiko-Stadt galt eigentlich früher eher noch als sicherer Ort, insbesondere für Journalisten und Journalistinnen. Also wenn man jetzt das Fazit zieht, würde ich sagen, nein, es hat sich rein gar nichts real verändert. Die gewalttätigen Verhältnisse sind geblieben, da hat sich nichts verändert. Wenn sich was verändert hat, dann ist es also von Regierungsseite eben dieses Zurückschreiten, dieses nicht mehr mit der gleichen Kaltschnäuzigkeit und Selbstherrlichkeit aufzutreten und zu sagen, wir haben das alles im Griff, sondern eben zugeben zu müssen nach einem Jahr, sorry, das, was wir das letzte Jahr geleistet haben, war eigentlich für den Arsch, wir haben überhaupt gar nichts erreicht. Dass eben ein Ausdruck der Schwäche und Unfähigkeit dieser Regierung ist. Also an dem Punkt würde ich sagen, hat sich nichts verändert mit Blick auf soziale Bewegungen. Es gibt in Mexiko immer sehr schnell mobilisierbar auch sehr große Bewegungen, wo sehr viele Menschen auf die Straße gehen, die sich auch sehr radikal zum Teil äußern und ziemlich klar den Staat auch inhaltlich angreifen und praktisch angreifen. Das Problem ist nur oft, dass sich das dann wieder so ein bisschen verleppert. Also diese Fähigkeit zur Mobilisierung drückt sich nicht unbedingt in der Fähigkeit zur langfristigen Organisierung aus.
Welche Möglichkeiten gibt es denn in Mexiko noch, sich zu organisieren oder zu protestieren?
Ich glaube, da hat sich jetzt nichts grundlegend geändert. Es gibt natürlich Regionen, in denen ist es extrem gefährlich, sich gegen die organisierte Kriminalität und das Konglomerat von korrupten Polizisten und Militär und lokalen Kaziken, also lokalen Machthabern, zu organisieren. Das war es in Guerrero schon immer oder schon lange ist es in Guerrero extrem gefährlich, das zu tun. Und das ist auch, hat sich auch jetzt nicht geändert. Es ist noch gefährlicher geworden, weil die Ebene der Konfrontation immer zugespitzter wird und die organisierte Kriminalität offensichtlich zum Beispiel in Guerrero einfach noch mehr Einfluss und noch mehr Präsenz hat, als sie das vielleicht vor 10 Jahren hatte. In anderen Regionen, wie zum Beispiel in Mexiko-Stadt, denke ich, die Bedingungen ja verschlechtern sich auch, weil sich die Gewaltverhältnisse noch mehr zuspitzen. Aber grundlegend haben sie sich jetzt nicht so verändert, dass man nicht weiterhin auf die Straße gehen kann, protestieren kann. Was schon auffällig ist, ist, dass immer mehr Leute, und so habe ich das auch in Guerrero vor Ort erlebt, sagen, wenn wir uns gegen die organisierte Kriminalität verteidigen müssen, dann müssen wir uns bewaffnen. Es gibt da keine Alternative dazu. Ne? Das heißt, die Bürgermilizen oder die Policía Comunitaria, die es in Guerrero schon seit fast 20 Jahren gibt, hatten Aufschwung bekommen. In Michoacán gibt es auch Autodefensas, wo man nicht weiß, mit wem hängen die eigentlich zusammen. Das ist alles ein sehr komplexes Spektrum, in dem man sehr schwer definieren kann, wer steckt eigentlich hinter wem. Aber ganz klar ist, dass es viele Bürger gibt, die tatsächlich Bürger und Bürgerinnen, die sich bewaffnet organisieren, weil sie sonst keine Chance haben, gegen die Mafia, gegen die organisierte Kriminalität zu widerstehen, weil es eben auch niemand gibt von staatlicher Seite, der ihnen Sicherheit garantieren könnte oder auch wollte.
In welche Richtung müsste denn Mexiko gehen, um aus dieser Abwärtsspirale aus Korruption und Gewalt wieder rauszukommen?
Die Grundlage, auf der dieses ganze kriminelle Geflecht entsteht, ist, abgesehen von der Geschichte der PRI, ist klar, die sozialen Verhältnisse, die Armut auf dem Land zwingt natürlich die Menschen, auch mit den Kriminellen zusammenzuarbeiten. Sie zerstört das soziale Geflecht auf dem Land, macht es unheimlich schwierig, etwas freier, etwas offener sich zu organisieren oder auch zu überleben. Die soziale Situation muss natürlich verändert werden für die 50% der armen Menschen in Mexiko. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Konkrete sicherheitspolitische Maßnahmen wären dann natürlich, jeden Politiker, der irgendwas zu sagen hat, müsste man die letzten 10, 15 Jahre prüfen, woher bekommt er sein Geld. Und wenn irgendwie nachweisbar ist, dass er sein Geld von der Mafia bekommt, was bei sehr vielen der Fall ist, dann muss man den natürlich rauswerfen. Man müsste die ganzen Wirtschaftsunternehmen, sowohl die großen als auch diese Struktur vor Ort in der Provinz, man müsste die überprüfen, weil klar, die Mafia lebt auch von der legalen Wirtschaft. Man müsste den Sicherheitsapparat völlig reformieren, neu aufstellen. Man kann zum Beispiel in Bundesstaaten wie in Guerrero nicht auf eine Polizei bauen, die eigentlich potenziell fast durchgängig korrupt ist. Aber klar ist, in vielen Gemeinden in den Bundesstaaten ist der Bürgermeister direkt mit der organisierten Kriminalität verbandelt. Und damit auch die Polizisten, die für ihn arbeiten. Und solange diese Struktur und dann eben auch noch die lokale Wirtschaft zum Teil oder bestimmte Bereiche der lokalen Wirtschaft, solange diese Struktur nicht aufgeknackt ist, ist es unheimlich schwierig, da diese Gewaltverhältnisse irgendwie aufzuheben. Und Iguala war ja genau deshalb, das war der klassische Fall, da haben wir genau das, ein korrupter Bürgermeister, eine korrupte Polizei, die lokale Wirtschaft eng verbandelt mit diesem Konglomerat, dann noch die Kriminellen, also die Guerreros Unidos in dem Fall, und dann noch, was mittlerweile sich auch immer mehr rausstellt, Militärs und Bundespolizisten, die offensichtlich in irgendeiner Form, von der wir noch nicht genau wissen, wie sie aussieht, in dieses ganze Business mit eingebunden ist, weil sie an dem Abend genau gewusst hat, was passiert ist und mindestens nicht eingegriffen hat, wahrscheinlich sogar aktiv beteiligt war an manchen Übergriffen.
Ayotzinapa somos todos. Ni olvido, ni perdón.
Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.